ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Natascha Freundl.
Als ich zum ersten Mal ein Lied von Fanny Hensel hörte, das war, glaube ich, ihr Gondellied. Es ist dermaßen genial und auch ihre weiteren Werke, dass mich wirklich die Wut gepackt hat. Warum hört man das dann nicht? Warum hört man diese geniale Musik nicht? Denn um genau das geht es. Es geht nur um gute Musik.
Natürlich komponieren Frauen nicht anders als Männer. Jede Komponistin hat ihre ganz ureigene persönliche Sprache gefunden, völlig unabhängig von Mann und Frau. Maria Herz klingt wie Maria Herz, Beethoven wie Beethoven, Emilie Meyer wie Emilie Meyer. Und nichts davon ist männlich oder weiblich.
Fanny Hensel, Clara Schumann und Sofia Gubaidulina, klar. Die erste ist die Schwester von, die zweite die Frau von und die dritte, die war, naja, Russin. Fallen Ihnen noch andere Komponistinnen ein? Ich sehe eher ratlose Gesichter. Mir fallen auf den ersten Gedanken kaum Komponistinnen ein, dabei bilden die Werke von Komponistinnen einen ganzen Kosmos, der es wert ist, entdeckt zu werden. Ich bin Natascha Freundl und Sie sind hier am 19. Oktober 25 beim zweiten Gedanken auf der ARD ZDF Dreisat Literaturbühne der Frankfurter Buchmesse. Und ich freue mich sehr, auf dieser Bühne zwei Frauen begrüßen zu dürfen, die uns den Kosmos der Komponistinnen eröffnen. Herzlich willkommen, Raffaella Gromes und Susanne Wosnitzka.
Vielen Dank.
Für die Fans unter Ihnen muss ich Raffaella Gromes wahrscheinlich nicht vorstellen. Sie ist eine hochrenommierte Cellistin, seit 2016 Exklusivkünstlerin bei Sony Classical. Sie tritt regelmäßig als Solistin und Kammermusikerin in den wichtigsten Konzertsälen Europas und Asiens auf. Sie ist momentan die Nummer 1 der deutschen Klassikcharts. Das war sie auch schon mit ihrem Album Femme von 2023 mit Werken von Hildegard von Bingen bis Billie Eilish. Und das Buch, das sie jetzt mit Susanne Wosnitzka geschrieben hat, heißt Fortissima, verdrängte Komponistinnen und wie sie meinen Blick auf die Welt verändern. Parallel ist das Album Fortissima erschienen, das bei Radio 3 vom RBB auch das Album der Woche ist. Wie, Raffaella Gromes, wie verändern denn Komponistinnen ihren Blick auf die Welt?
Vor allem erweitern sie meinen Blick auf die Welt. Ich habe tatsächlich bei meiner Recherche zu Femme und Fortissima festgestellt, dass ich Scheuklappen auf hatte. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen auf der Welt Scheuklappen aufhaben und einen sehr engen Blick auf die Welt haben. Wie heißt es so schön, erkenntnistheoretisch, man sieht nur das, was man weiß. Und unser Wissen ist eben sehr einseitig und sehr eingeschränkt. Und wie einseitig und eingeschränkt unser Wissen erst ist, das war mir vorher nicht bewusst. Das ist mir durch tatsächlich die Biografien aufgefallen, durch die Biografien dieser fantastischen und inspirierenden Komponistinnen, denen ich vorher noch nie begegnet war. Das eigene Weltbild zu erweitern, über den Tellerrand hinaus zu schauen, das kostet viel Mut, Zeit, Offenheit und Neugier. Und als ich mich eben auf diese Suche begeben habe in der Corona-Zeit, tatsächlich durch die plötzlich viel verfügbare freie Zeit des Corona-Lockdowns, war ich erstmal völlig überrumpelt von dieser wahnsinnigen Vielzahl und Genialität der Werke von Komponistinnen. Und ich muss sagen, es war mir auch peinlich berührt, dass ich diese Namen nicht kannte. Und ich dachte, ich bin die Einzige, um Gottes Willen, die diese Komponistinnen nicht kennt, bis ich dann angefangen habe, andere Musikerinnen und Musiker, meine Freunde, ehemalige Professoren, Intendanten und Orchestermanager zu fragen, kennt ihr denn die Werke? Kennt ihr diese Komponistinnen? Weil ich kannte die gar nicht und alle haben gesagt, nö, weiß ich jetzt auch nicht. Ach, gibt's da so viel? Und die erste Frage ist dann immer, ist es denn gut und gibt's da wirklich so viel? Und ich sage, ja, es ist fantastisch und ja, es gibt viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Und dass ich das nicht wusste vorher und dass keiner das weiß, das zeigt ja, und das ist das jetzt, um auf Ihre Frage zu kommen, dass unser Weltbild extrem eng ist oder vielmehr unser Wissen, unsere Sicht auf die Geschichte, auf auch die Kulturgeschichte, auf die Musikgeschichte, und das kann
nur an patriarchalen Strukturen liegen, wenn die gesamte Musikgeschichte ausgeklammert wurde. Also im Grunde hat mich dieses Projekt zur Feministin gemacht. Ich war vorher nie Feministin, ich konnte nie etwas mit diesem Begriff anfangen, weil ich bin in einem Musikerhaushalt aufgewachsen mit einer sehr starken Mutter und ich dachte, gleichberechtigt, ich bin doch gleichberechtigt. Ich habe gar nicht verstanden, worum es geht. Aber seit Femme und Fortissima weiß ich, worum es geht.
Susanne Woznicka, Sie kennen viele Namen der Komponistinnen, die uns hier allen eher weniger bekannt sind, schon lange, denn Sie forschen schon seit über 20 Jahren über diesen wenig bekannten Teil der Musikgeschichte. Sie haben schon im Studium Ihren Professoren Vorträge über diese Frauen gehalten und da kann man zum Beispiel in dem Buch nachlesen, dass einem Ihrer Professoren sogar die Tränen gekommen sind, als er nämlich die Nocturne von Lili Boulanger gehört hat und vollkommen überrascht war, dass er sie nicht kannte und gerührt war. Sie arbeiten, Susanne Woznicka, für das weltweit größte Archiv Frau und Musik. Und das ist nämlich hier in Frankfurt am Main zu Hause. Und Sie sind ehrenamtlich im Vorstand von Musica Femina München tätig. Das Buch heißt Verdrängte Musikerinnen, nicht etwa vergessene Musikerinnen, was man ja oft und schnell sagt. Verdrängung ist noch ein schärferer Begriff. Erklären Sie uns das.
Genau, Verdrängung heißt, dass ein bewusster Vorgang dahinter steht. Das Vergessen kann ja mal passieren, dass man wirklich was vergisst, aber das Verdrängen war wirklich über nicht nur die letzten Jahrhunderte, sondern vor allem auch in den letzten Jahrzehnten war das auch immer noch der Fall. Und das hängt mit ein paar Faktoren zusammen. Zum einen behauptete Paulus von Tarsus, dass es die Frau in der Gemeinde zu schweigen hatte und eben nicht nur in der Kirchengemeinde, sondern generell überall. Und das hat dann die Frauen auch so nach und nach rausgedrängt, obwohl es in der Vorzeit eben ja auch Priesterinnen gab. Es waren dann so verschiedene Faktoren, dass auch wieder über die Bibel, weil die ganze Rechtsprechung beruhte auch auf der Bibel, auf diesen Erkenntnissen daraus, dass die Frau eben die nachgeschaffene Person ist, der Mann als erstes, und hat man immer auf alles Mögliche drauf bezogen, dass die Frau halt eben dem Mann nachsteht, zum Beispiel ein kleineres Gehirn habe und deshalb weniger könne. Und das hat sich durch die Jahrhunderte eben so durchgezogen, dass Mädchen auch im 19. Jahrhundert bewusst von Lehrern, da gibt es so einen Spruch, wo es heißt, dass bewusst dieses weibliche Genie unterdrückt werden muss, weil es sich für eine Frau oder ein Mädchen nicht geziemt. Und das hängt wieder mit diesen Moralvorstellungen zusammen, die sich über die Jahrhunderte bis zu diesem halt eben aufgebaut haben.
Immer wieder haben ja auch Männer ihren komponierenden Frauen gesagt, ich bin der Schöpfer, ich bin der Tätige, das Komponieren gehört mir und du gehörst letztendlich an den Herd und zu den Kindern. Ich frage mich, bei der Beschäftigung mit dem Thema war mein erster Gedanke, dass die Künste sich ja immer ihrer Freiheit rühmen. Bildende Kunst, darstellende Kunst, Literatur und auch die Musik betonen ja gerne ihre Freiheit. Aber was die Gleichberechtigung betrifft, da sind doch dieser Freiheit offenbar sehr enge Grenzen gesetzt. Wie sehen Sie das, Susanne Woznicka?
Genau, der Begriff der Freiheit, der war für die Frauen eingeschränkt, weil Frauen sollten im Stillen wirken, niedlich und still und leise sein, wie sich das für die Frauen damals geziemte. Es gab natürlich Ausnahmen, aber das war so das Gros, wie das aus der Gesellschaft heraus transportiert wurde. Und die Frauen sollten eben komponieren durften sie, aber es waren ihnen gewisse Freiheiten verboten. Zum Beispiel durften sie keine Kapellmeister werden oder Kapellmeisterinnen, weil eine Militärblaskapelle kommt eben aus der Kriegsverteidigung heraus, als psychologische Kriegsführung eigentlich. Und deshalb hatten Frauen an dieser Stelle nichts zu suchen. Und deshalb waren diese Blaskapellen auch noch bis vor ein paar Jahrzehnten eben komplett männlich, bis dann die Frauen erstmal angefangen haben. Und das heißt dann, dass Frauen auf diesen Posten gleich auch wenig
wenig große Werke geschrieben haben, weil mit wem hätten sie das einstudieren sollen, weil sie kein eigenes Orchester zur Verfügung hatten. Es gab eben Ausnahmen, die mussten dann aber die Konzertsäle selber mieten, das Orchester selber mieten. Welche Frau konnte sich das leisten, wenn sie nicht gerade über ein Erbe verfügt hatte oder so? Und all dies, das schränkt komplett eben halt ein. Oder deshalb sind so viele Kleinformen in Anführungszeichen entstanden, dass Frauen hauptsächlich für Klavier oder Klavier und Gesang, also alles, was man daheim produzieren konnte, so eine Unmenge geschaffen hat. Das hängt eben auch mit diesen verschiedenen Faktoren in dem Bereich zusammen.
Raffaella Gromes, an sich ist ja schon das Einüben hin zu einer Berufsmusikerin, und das haben Sie ja sehr früh schon erlebt, ist ja auch ein relativ unfreies Leben. Sie beschreiben das in Ihrem Buch, dass Sie durchaus keine rosige Kindheit hatten, dass Ihre Mutter ziemlich streng mit Ihnen war und dass Sie einen streng getakteten Alltag hatten, um dann immer besser zu werden am Klavier, am Cello. Sie waren aber umgeben von, ja, drei Hausgöttern, Brahms natürlich, Bach und Beethoven, ihre Mutter fuhr mit ihnen zu Konzerten, Opernaufführungen, auch in die großen Museen Europas. Und wen sahen sie da? Raphael, Rembrandt und Renoir. Und sie haben sich wahrscheinlich, wie wir alle, die in einer männlich dominierten Welt leben, zunächst gar nicht gewundert, dass das alles, die großen Kunstwerke, alle von Männern geschaffen wurden.
Ganz genau, das ist es ja. Ich bin aufgewachsen in diesem Haushalt, umgeben von Musik und Büchern und wundervoller Kunst. Ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Es war ganz klar, ich habe mit 4 angefangen mit Cello. Meine Mutter war meine Lehrerin. Und es war für mich ganz klar, ich muss auch sagen, sie war nicht nur streng, sondern sie hat vor allem auch bewirkt, dass ich heute so gut spiele, wie ich spiele. Ich bin ihr also wirklich auch dankbar, weil es einfach keine Diskussion gab. Es wurde jeden Tag geübt, es wurde jeden Tag Cello gespielt. Und durch diese Zeit, wenn man schon als kleines Kind anfängt mit der Musik, durch diese Zeit, die man mit dem Cello verbringt, entsteht natürlich auch eine Verbindung, dass ich heute wie das Cello als ein Körperteil ansehe, als einen eigenen Körperteil. Wie sagt David Garrett immer so schön, es gibt so diese 10.000-Stunden-Regel, man muss etwas 10.000 Stunden lang intensiv tun, dann kann man es. Und diese 10.000 Stunden habe ich halt in meiner Kindheit und Jugend schon relativ früh, dank meiner Mutter, auch hinter mich gebracht. Ja, aber eben, auch meine Mutter hat das alles genossen, was im Kanon war, also eben diese ganzen bekannten Namen der Komponisten, die Genies fraglos auch angehimmelt, die eben bei uns in der Musikwelt präsent sind. Und ich habe mich auch nie gewundert. Wie gesagt, man sieht nur, was man weiß. Und wenn man nicht weiß, dass es mehr gibt, dann wundert man sich auch nicht, wenn man auf den Programmzetteln immer nur die bekannten Namen sieht und in der Oper keine einzige Oper einer Komponistin hört und so weiter und so fort. Es hat tatsächlich angefangen 2016, als ich meinen Exklusivvertrag bei Sony Classical unterschrieben habe, dass ich dachte, ich möchte gerne spannende Programme machen. Ich will jetzt nicht Bach-Suiten aufnehmen und die Sachen, die alle spielen, sondern ich möchte irgendwie mich unbekanntem Repertoire widmen. Aber auch da, ich habe dann mit meinen Lehrern geredet und selber recherchiert, da komme ich dann auf ganz viele unbekannte Männer. Ja, toll, kennen Sie Martucci zum Beispiel oder Casella? Also dann kam ich mit wahnsinnig vielen spannenden Männern, die kein Mensch kennt. Aber auch da ist mir nicht im Traum eingefallen und auch keinem meiner Professoren, mal nach unbekannten Frauen zu schauen. Es ist Wahnsinn, wenn man das mal bedenkt, ja? Wie weit entfernt dieser Gedanke für mich und auch für alle meine Professoren damals war, mal nach Komponistinnen zu suchen, nach Frauen, die geschrieben haben. Man muss sagen, das ist, glaube ich, auch ein sehr deutsches Phänomen. Ich glaube, in Schweden und in Frankreich sind wir da schon 10, 20 Jahre früher ein bisschen draufgekommen. Ich habe jetzt gerade in Aachen ein Projekt mit einem schwedischen Dirigenten, der sagt, 2005 hat es da schon angefangen, dass wirklich viele professionelle Musiker sich damit beschäftigt haben. Aber wir schlafen hier so ein bisschen vor uns hin in Deutschland. Und ja, so kam es denn, dass ich dann 2016 Kontakt aufgenommen habe zu dem Archiv Frauenmusik, wo ich auch Susanne Wosnitzka kennengelernt habe, die ja jetzt mir meine Co-Autorin ist bei unserem gemeinsamen Buch Fortissima. Und dort hat mir die Vorstandsvorsitzende Mary Ellen Kitchens gesagt, wie wäre es denn mal mit einer Komponistin? Schau doch mal für dein italienisches Album einfach mal eine Komponistin an. Ich so, Komponistin? Gibt es denn da so viele? Und sie meinte, ich schicke dir mal was zu. Und es kam ein riesiger Stapel an Noten, fantastische Musik. Und ich habe einfach mal mit einer angefangen und es ist mir damals so gedämmert, okay, da ist noch viel mehr, aber ich habe gerade keine Zeit, weil ich
werde ja angefragt als Solistin für das Standardrepertoire, das auch sehr groß ist. Das heißt, im regulären Konzertbetrieb ist es gar nicht so leicht, als Musiker oder Musikerin wirklich noch zu schauen, was es sonst gibt. Und eben in der Corona-Zeit hatte ich dann die Zeit und war völlig überwältigt.
Haben Sie denn beide Lieblingskomponistinnen, die Sie uns jetzt hier an dieser Stelle dringend ans Herz legen möchten? Susanne Woznicka.
Ja, definitiv Lili Boulanger und Fanny Hensel, weil die Lieder allein, die sind so fantastisch. Und mit diesen Liedern begann es auch bei mir, dass ich in einem Buch eigentlich, in einem Nebensatz las, ein Buch über Felix Mendelssohn, dass er eine Schwester hatte, die auch komponierte. Und ich hatte da nie was davon gehört und habe dann gedacht, damals, das war 2002 ungefähr, ach, zu der könnten wir ja mal recherchieren, da gibt's vielleicht noch nichts. Und war dann wie vor den Kopf gestoßen, dass es bereits seit über 40 Jahren fundierteste Forschung gab, die eben auch verdrängt wurde aus diesen Gründen, weil Frauenwissen weniger wert schien. Und als ich zum ersten Mal ein Lied von Fanny Hensel hörte, das war, glaube ich, ihr Gondellied, das hat mich so dermaßen gerissen und hat mich aber auch, es ist dermaßen genial und auch ihre weiteren Werke, dass mich wirklich die Wut gepackt hat. Warum hört man das dann nicht? Warum hört man diese geniale Musik nicht? Denn um genau das geht. Es geht nur um gute Musik und eigentlich um nichts anderes. Nicht darum, dass wir Frauen höher setzen wollen als die Männer. Gar nicht. Sondern es geht wirklich um gute Musik. Und damit diese gute Musik an den Zug kommt, der andere Teil der guten Musik, brauchen wir diese Arbeit. Und da bin ich wirklich dankbar, dass da die Frauenmusikbewegung seit über 40 Jahren so geackert hat und wirklich Herzblut reingesteckt hat, unterbezahlt war. Da müssen wir noch sehr, sehr viel machen, damit wir haben alles, wir haben alle Mittel eigentlich, wir haben das ganze Wissen, die Literatur, es ist alles da. Es braucht wirklich mehr Forderung und deshalb hoffen wir wirklich, dass wir mit diesem Buch eine wesentlich breitere Masse erreichen können, damit dieses Wissen auch an der Oberfläche zu tragen kommt.
In dem Buch kann man auch nachlesen, dass ein gewisser Karl Ludwig Junker 1783 insbesondere zum Cellospiel sagte, das sei ja gar nichts für Frauen. Frauen hätten nicht genug Kraft, um dieses Instrument zu halten. Und die großen Bewegungen der Arme, die würden auch nicht zum Charakter einer Frau passen. Schlimmer noch, Zitat, gewisse Instrumente erfordern eine solche Stellung und Lage des Körpers, die sich mit den Begriffen des sittlichen Anstandes nicht verträgt. Raffaela Gromes, gehört das Cello eigentlich in Männerhände oder was wollte er uns sagen?
Genau das. Das Cello ist ein Männerinstrument, weil man ja eben das Cello zwischen den Knien halten muss und das ja auch bis heute, schauen Sie, wie wir alle da sitzen, bis heute als unsittlich gilt hier so, wie die Männer hier wahrscheinlich so sitzen würden, da zu sitzen. Nun ja, es ist natürlich zum Glück Schnee von gestern, aber damals als die erste Cellistin Lise Christiani 1845 ihre erste Welttournee oder Europatournee antrat, war der Skandal natürlich perfekt. Die ganzen Zeitungen haben getitelt, was, das hat uns ja gerade noch gefehlt, eine Frau am Cello, das also sind die Früchte der Frauenemanzipation. Und die Zeitungen hatten sich nichts Besseres zu fragen, als wie denn die Cellistin spielen würde. Würde sie denn so sitzen wie ihre männlichen Kollegen, wie sie denn dann tatsächlich spielt, interessierte keinen, sondern nur, wie es aussieht beim Spielen. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Zeit hinter uns haben.
Und wie es aussieht, wenn Raffaela Gromes spielt, das können wir gleich sehen in einem Film, den Michael Gebendorfer mit Ihnen gemacht hat. Corpa Fortissima heißt er, ein Auszug aus dem Cellokonzert von Maria Herz mit dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Anna Rakitina. Film ab, bitte. Thank you. Sie dürfen klatschen. Raffaella Gromes spielt hier Maria Herz. Und was wir vor allem sehen ist, Cello ist Hochleistungssport, oder?
Ganz genau. Also ich bin zum Beispiel oft im Fitnessstudio, wenn ich nicht gerade auf Tournee bin oder sogar auf Tournee, schaue ich im Hotel immer irgendwie eine Möglichkeit zu finden, Sport zu machen. Weil natürlich auch das Cello einseitig belastet, gleichzeitig sehr viel belastet. Das ist schon wirklich anspruchsvoll. Und dann muss ich einfach schauen, insgesamt fit zu bleiben und ausgeglichen zu bleiben. Und ja, eben oft wird dieser körperliche Aspekt gar nicht mitbedacht. Also wir spielen viel auswendig. Natürlich geht es um wunderschönen Klang und um die Perfektion in der Kunst. Aber durchaus ist es auch einfach fortissima. Es ist auch einfach sehr kraftvoll, das Musizieren, auch am Cello.
Susanne Wojcicka, Maria Herz gehört auch zu den verdrängten Komponistinnen. Mir war der Name tatsächlich auch nicht bekannt vorher. Erzählen Sie uns ganz kurz etwas zu Ihrem Lebensweg.
Da gebe ich an Raffaella weiter, weil Raffaella hat dieses Kapitel hauptsächlich recherchiert. Ich habe andere gemacht, aber da ist sie die Spezialistin und spielt sie eben auch und kennt sich da in dieser Musik. In dieser Musik ist Raffaella zu Hause einfach, sag mal so.
Vielen Dank. Ja, tatsächlich hat mich dieses Cellokonzert gefunden. Der Enkel von Maria Herz, Albert Herz, hat mich angeschrieben, ob ich nicht das Werk seiner Oma spielen wollte. Da war ich gerade bei der Recherche zu meinem Album Fortissima mit dem DSO. Und tatsächlich wurde Maria Herz erst vor ungefähr 10 Jahren wiederentdeckt. Ihre Musik war bis dahin auf Dachböden und in Kisten versteckt gewesen und hat dort geschlummert. Maria Herz war eine jüdische Komponistin. Sie war sehr, sehr bekannt. In Köln wurde unter anderem von dem Gürzenich-Orchester aufgeführt, von den größten Musikern ihrer Zeit gespielt und geliebt und auch zum Beispiel von Theodor Adorno hochgeschätzt. Er hat ihr einen ganzen Vortrag gewidmet, bis dann die Nazis an die Macht kamen und ihr Werk verboten wurde als Jüdin und sie auch Deutschland verlassen musste. Sie ist dann nach England geflohen und später in die USA. Und man kann quasi sagen, dass Nazi-Deutschland sie zum Verstummen gebracht hat. Sie hat dort dann komplett aufgegeben mit dem Komponieren, hat aufgehört, weil sie so entmutigt war und auch verletzt, dass es jetzt für mich auch tatsächlich eine Art Pflicht ist, ihr Lebenswerk wieder zu erwecken und zu Gehör zu bringen. Und ich mich daher sehr freue, dass ich diese Saison dieses fantastische Cellokonzert immer wieder spielen werde, auch live im Konzertsaal.
Würden Sie denn beide sagen, dass die Entdeckung der Komponistin, Wiederentdeckung, auch ihre Freiheit sowohl in der Forschung als auch in der Präsentation vergrößert? Susanne Wojcicka?
Ja, definitiv, weil das gibt einen Erfahrungshorizont und einen Wissenshorizont, der wesentlich über das hinausgeht, was wir eben auch kennen oder was man im Studium auch beigebracht kriegt. Und diese Freiheit, forschen zu können, in Archive zu gehen und nach Spuren zu suchen, das ist sowas von bereichernd auch für mich als Person und das begreift meinen Charakter so eigentlich am besten, diese Querverbindungen zu finden, da Einnahme und da Einnahme und dann diese Puzzlestücke zusammenzusuchen. Und das ist genau das, was ich vor 30 Jahren als Möbelrestauratorin schon gemacht habe, dieses Aufpolieren, das wieder glänzend machen, das an den Tag bringen, damit es wieder gesehen, damit es angefasst werden kann und sieht, boah, das ist eine total tolle Oberfläche, machen wir mal eine Schublade auf. Und das ist genau das, was ich da mit diesen Komponistinnen mache und das kann ich nur jedem und jeder empfehlen. Gucken Sie auch in Regionalarchiven, was da an spannenden Sachen drin sind und das erweitert wirklich ihr Wissen und ihr Leben und füllt das Ganze mit einer Kultur an, die man so wenig kennt oder hauptsächlich uns halt überlässt.
Komponistinnen machen süchtig, ist ein Versprechen Ihres gemeinsamen Buchs. Komponieren Komponistinnen anders? Ist die Musik von Komponistinnen anders? Diese Frage hören Sie oft,
der Klassiker. Ja, wir haben auch ein ganzes Kapitel. Das letzte Kapitel habe ich zu diesem Thema geschrieben. Kurzform ist nein, natürlich komponieren Frauen nicht anders als Männer. Und überhaupt sind Frauen keine homogene Masse. Die Unterschiede sind viel größer, die interindividuellen Unterschiede von der Persönlichkeit jeden Menschen als irgendwie die geschlechtsspezifischen Merkmale. Jede Komponistin hat ihre ganz ureigene persönliche Sprache gefunden, völlig unabhängig von Mann und Frau. Maria Herz klingt wie Maria Herz, Beethoven wie Beethoven, Emilie Meyer wie Emilie Meyer. Und nichts davon ist männlich oder weiblich, sondern einfach nur individuell.
Mich würde noch interessieren, ob Sie auch beide immer wieder heute auch Widerstand erleben, wo Sie sagen, ach, das ist ja letztendlich ein Nischenthema, naja, Feminismus ist irgendwie ein Kampfbegriff. Machen Sie sich mal locker mit diesen Frauen.
diese Nische, manche lassen sich in so eine Nische reindrängen. Ich habe diese Nische für mich entdeckt, die es offiziell gar nicht geben sollte bei mir damals an der Uni. Und ich habe diese Nische gefunden. Es war keine Nische, sondern das war ein Erker. Ich sag's Ihnen wirklich, es war ein Erker und da ging eine Villa auf, ein Lost Place, kann man irgendwie sagen, was zurzeit sehr beliebt ist, solche Lost Places zu erkundigen. Und das ist so dieses Feeling dazu. Die Nischen muss man muss sie aber auch sehen lernen, wenn man einfach mal darauf fixiert ist und nicht fixiert, sondern angebitzelt, dann hat man einen größeren Blickwinkel und dann fällt einem auch viel, viel mehr auf und viel mehr ein und kann das dann in sein Leben dann auch mit reinbauen.
Frau Grommes, erleben Sie manchmal auch Widerstand?
Natürlich, aber ich glaube wirklich, dass Fortissima mich auch freier gemacht hat und auch stärker gemacht hat, weil ich eben nicht für mich kämpfe, sondern für andere. Ich kämpfe für uns alle und zwar für jemanden, nicht gegen jemanden. Ich bin überzeugt von der Qualität dieser Komponistinnen und ich glaube an die Qualität dieser Komponistinnen und ich liebe es, diese Musik zu spielen und viele aus meinem Publikum bestätigen mir immer wieder, wie unglaublich wichtig das ist, was ich tue, sodass ich wirklich sagen muss, wenn ich da kritisiert werde dafür, ich höre das gar nicht mehr. Nicht mal ignorieren, wie die Wiener sagen würden.
Man sieht nur das, was man kennt und das heißt auch, wenn man mehr erfährt, sieht man mehr. Vielen Dank vor allem für die beiden Alben Femme und Fortissima und für das Buch Fortissima, das Sie auch natürlich hier auf der Buchmesse erwerben können und auch von den Autorinnen signiert haben können. Für mich hat die Beschäftigung mit den Komponistinnen tatsächlich eine neue Welt eröffnet und ich hoffe, dass wir auch Sie neugierig gemacht haben auf die Entdeckung verdrängter Komponistinnen. Das war der zweite Gedanke von der ARD, ZDF und Dreisat Literaturbühne am 19. Oktober 2025 auf der Frankfurter Buchmesse. Die Podcast-Folge mit dem Mitschnitt dieses Gesprächs finden Sie ab Donnerstag in der ARD Audiothek und auf Radio 3 vom RBB, wo Fortissima auch das Album unserer Woche ist. Ich bin Natascha Freundl und ich danke der Cellistin Raffaela Grommes und der Musikwissenschaftlerin Susanne Wosnitzka für das Gespräch.
Dankeschön.
Und Ihnen allen fürs Zuhören und Weiterdenken.
Dankeschön.